Merkt ihr, warum ich dieses Lied mir ausgesucht habe vor der Predigt in diesem Gottesdienst? Das ist doch etwas, was wir, wenn wir ehrlich sind, selber als Bekenntnis so gesungen hätten können. Es gibt in der Bibel natürlich schöne Bilder von der Wiederkunft Jesu und der Ewigkeit, von dem himmlischen Jerusalem, was da vom Himmel dann auf diese neue Erde hinabkommt. Das ist ja einfach toll. Und wer das dann in der Offenbarung liest, kann sich das ja kaum vorstellen, lohnt sich wirklich. Aber es gibt eben viel mehr als diese schönen Bilder in der Bibel über die tolle Ewigkeit. Auch die Ankündigungen von schrecklichen Katastrophen, Drangsalen und die Aussicht auf diese Endzeitkatastrophen, die können die Vorfreude auf Jesu Wiederkunft ziemlich trüben. Sag ich ganz ehrlich. Und deswegen will ich jetzt mal was erzählen oder in der Predigt weitergeben, was mir in den letzten Wochen und Monaten so wichtig geworden ist, Hoffnung zu schöpfen auf Jesu Wiederkunft. Und Jesus hat ja im Matthäusevangelium ist es überliefert, viele lange Predigten gehalten, die Bergpredigt zum Beispiel. Und in Kapitel 24 und 25 steht über die Endzeitrede, die Endzeitpredigt, wo er ganz ausführlich was erzählt hat, seinen Jüngern allein, nicht jetzt im großen Stil, was passieren wird, dass er wiederkommen wird. Und die Paulusbriefe, manche Paulusbriefe, die Offenbarung vor allen Dingen, entfalten dann diese Gedanken, was Jesus damals sagte. Und ich will jetzt heute Morgen den Zusammenhang herstellen, eben zwischen dem, was Jesus da sagt, und mit dem Schönsten, was es gibt, nämlich die Ewigkeit bei Gott. So ganz anders, was wir uns wirklich kaum noch vorstellen können, weil die Ewigkeit ist eine andere Dimension, nicht elend lange Zeit, dass es uns langweilig zu werden droht, sondern irgendwie ganz, ganz anders. Und ja, darum soll es heute gehen. Und zwar, also jedes gute Ding hat drei Teile und eine Predigt auch, drei Teile. Es wird immer schlimmer, dann das Beste kommt noch und wie können wir hoffen? Jetzt aber erstmal den Text. Aus Matthäus 24. Als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch Jesus sagte zu ihnen, seht ihr diese Häuser? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, wann wird das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Die Rede von Jesus geht noch viel länger, also zwei Kapitel weit lang, aber soweit jetzt dieser Ausschnitt für heute. Und es wird immer schlimmer. Denn es ist so, als Jesus gefragt wird von den Jüngern, wann wird das denn alles geschehen und gibt es ein Zeichen, erzähl doch mal was, dann ist Jesu Antwort nicht wirklich so beruhigend, was er dann alles so erzählt. Also jetzt in diesen ersten 8 Versen und dann geht es ja auch noch weiter. Und auch diejenigen, die die Offenbarung gelesen haben, wissen ja da auch einiges mehr. Ich will euch sagen, als ich mich bekehrt habe zu Jesus, das war in dem Jahr, wo Manfred Siebald dieses Lied komponiert hat, da hatte ich noch keine Ahnung vom Leben mit Jesus. Es war für mich ziemlich fremd. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einem älteren Christen. Der hat mir dann von der Wiederkunft des Herrn und den schrecklichen Drangsalen davor erzählt. Und dass es bald soweit sei. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis dahin gedacht, es sei so eine Erfindung von den Zeugen Jehovas. Also die hätten sich das ausgedacht, dass das in der Bibel steht oder so, dass Gott das wirklich macht, war für mich vollkommen fremd. Ich bekam einen fürchterlichen Schrecken und dachte wirklich, wie Siebald da komponiert hat, na gut, wenn es in der Bibel steht, wird es ja wahrscheinlich dann stimmen oder ganz gewiss stimmen, aber hoffentlich noch lange hin. Und diese Grundeinstellung, die blieb ziemlich lange in meinem Leben, jahrelang. Ich war schon Pastor. Ich kann mich erinnern, in der ersten Gemeinde, die ich da hatte, da waren auch so ehrenamtlich predigende Brüder. Und einer hat mir dann gesagt, ich will jetzt mal predigen über die Wiederkunft und die Drangsalen der Endzeit. Ich habe gesagt, ach, lass es doch lieber bleiben. Und er hat es aber trotzdem gemacht. Das war für mich eher so ein Thema, also so ein Zeugen-Hufers-Geruch und so. Also nee, natürlich, das stimmt, das wusste ich natürlich dann mittlerweile schon, dass das, was in der Bibel steht, ja ist und dass es auch Sinn macht, absolut klar ist, dass Jesus wiederkommen wird und diese Zeit zu Ende macht und so. Aber das war nicht schön für mich. Und es hatte mir auch irgendwie so diese ganze Thema mit der Wiederkunft Jesu hatte für mich so was Anrüchiges, weil ich ja wusste, dass in der Vergangenheit, in der jüngsten bis auch späteren Vergangenheit, viele schon versucht haben, die Wiederkunft zu terminieren. Ich weiß von den Zeugen Jehovas, dass auch im Jahr 1974, als ich mich bekehrt hatte, da sollte auch schon mal die Wiederkunft Jesu sein und ein bisschen vorher dann und auch dann anschließend noch und so. Und nie stimmte das. Und dann dachte ich, ja. Und es ist auch so, wenn jemand nicht ein genaues Datum nennt, ja, dann gibt es ja auch so Experten, die dann also die verschiedenen politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, die aktuell da sind, die versuchen sie dann zu verbinden mit der christlichen Botschaft, was da so drinsteht in der Bibel, und dann daraus sich ein, zwar nicht mit Jahreszahlen, aber dann so ein Konzept zu machen, dann passiert das und das und das und wir sind jetzt da und da. So Vermutungen zum Beispiel, egal welche Zeit, die Jahreszahlen dann sind, wer zum Beispiel der Antichrist ist, gibt es ja wirklich schon irre lange, schon jahrhundertelang. Martin Luther zum Beispiel und der Philipp Melanchthon, die Reformatoren, die waren 100% davon überzeugt, das ist der Papst. Die Hugenotten kurz darauf, die wussten, das ist Ludwig der 14. Also wir merken, diese Christen und Christinnen der jeweiligen Zeiten, die hatten guten Grund, sich das zu überlegen. Aber sind wir dann bescheiden und sagen, okay, das wollen wir dann nüchtern prüfen und sehen, ob da wirklich was dafür spricht oder nicht. Immerhin ist es ja so, dass Jesus uns in seinem Wort zum einen auffordert, uns nicht verwirren zu lassen und auch die Zeichen der Zeit aufmerksam zu beobachten. Er sagt ja hier in diesem Matthäus 24 in der Endzeitrede ein bisschen weitere Verse, ein Beispiel von der Natur. Am Feigenbaum, wenn man sieht, wie der sich verändert, dann denkt man, aha, das ist der Frühling, der Sommer kommt dann bald. Jetzt für uns aktuell, als wir gesehen haben, dass die Blätter an den Bäumen sich verfärben allmählich, aha, jetzt ist der Sommer wirklich zu Ende, der ja wirklich ziemlich lang und warm war. Und auch jetzt, als die Blätter immer runterfallen, jetzt ist also dann der Winter wirklich bald vor der Tür und Stürme gibt's und jetzt hat's auch schon mal geschneit in Mitteldeutschland. Also Jesus sagt, die Natur, seine Schöpfung, die zeigt uns ja schon mal was, dass wir eben die Zeiten bestimmen können und so soll das eben auch bei seiner Wiederkunft sein. Andererseits sagt Jesus auch, hier Vers 36, also den Tag und die Stunde, was genau ist, kriegt ihr sowieso nicht raus. Das könnt ihr gar nicht wissen in der Bibel. Das weiß nur Gott allein. Und das ist eine Spannung, dass wir einerseits gesagt kriegen, also hat gar keinen Zweck, ihr braucht euch gar keine Gedanken zu machen, wann das jetzt soweit sein wird, genau in welchem Jahr, die ihr in der Zeit lebt und noch nicht in der Ewigkeit. Auf der anderen Seite die Aufforderung, passt mal auf, seid wachsam und guckt mal, was so alles los ist in eurer Gesellschaft. Hab mir so überlegt, an so Kindergeburtstage, wir hatten ja Kindergeburtstage auch ausgerichtet und dann hatte ich ab und zu mir mal die Mühe gemacht, so Schatzsuche zu machen, so mit so Zettelchen und sowas. Und da habe ich überlegt, Mensch, wie ist es denn, wenn ich jetzt so einen Kindergeburtstag ausrichte und den Freunden meines Geburtstagskindes, Sohnes dann eben die Zettel austeile und sage, oh, wir machen eine Schatzsuche, oh, hurra, hurra. Und dann die Zettel und dann sagt, ja, viel Glück. Braucht er wirklich, denn ich sag euch gleich, alles was auf dem Zettel steht, wird sowieso nicht funktionieren, ihr werdet nie den richtigen Ort finden, wo der Schatz versteckt ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Kinder nicht richtig erfreut sind. Die Enttäuschung macht sich total breit. Der Kindergeburtstag ist gelaufen. Wollen wir uns so wie Kinder verhalten? Was die Zukunft und die Ewigkeit angeht? Es ist wirklich so, dass die Bibel manchmal mir auch Anlass gibt zum Ärgern. Zum Beispiel eine Stelle im 2. Thessalonicher 2 ist so. Da steht ja drin, hier könnt ihr so lesen, dass Paulus schreibt, also lasst euch da nicht verwirren. Ja? Und er geht dann darauf ein, was Jesus auch in der Endzeitrede gesagt hat, Matthäus 24, dass also da mal es eine Zeit geben wird, dass der Tempel entweiht wird, jemand Heidnisches kommt dahin und setzt sich in den Tempel hinein und gibt vor, er sei Gott, dieser Antichristus. Und hier steht da, Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich bei euch das alles schon gesagt habe, als der Paulus in Thessalonich war? Und dann sagt er noch, und nun wisst ihr ja, wodurch das eben aufgehalten wird und könnt jetzt irgendwie dann sehen, was dann daraus wird. Und dann denke ich, Mensch, warum hat der Heilige Geist nicht dafür gesorgt, dass der Paulus da noch ein paar Sätze mehr geschrieben hätte? Das wäre doch so interessant gewesen, wenn er dann mal jetzt hingeschrieben hätte, das und das und das ist jetzt der Antichrist und das fördert ihn noch oder hindert ihn noch sehr aufzutreten. Das wäre doch das gewesen. Aber ich habe mir wirklich gewöhnen müssen, gerade auch, weil ich wirklich die Bibel schon oft genug gelesen habe, die Bibel gibt nicht Antworten auf all unsere Fragen, zumindest nicht auf meine, auch wenn ich die noch so interessant finde. Wir müssen bei bestimmten Themen einfach aushalten, wir wissen das nicht genau. Und uns sagen lassen, dass was eben überliefert wird durch den Heiligen Geist, in Gottes Wort, dass das aber allemal zutrifft. Echt. Denn was Jesus gesagt hat, das stimmt wirklich. In dieser Endzeitrede, wie der Matthäus 24, habt ihr ja vielleicht schon mal gelesen, da sagt er ja, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht, was er da jetzt gesagt hat. Und tatsächlich, ganz viele Ankündigungen aus Matthäus 24 sind schon im ersten Jahrhundert erfüllt worden. Zum Beispiel da mit dem Tempel und der Zerstörung vom Tempel und Jerusalem. Das war im ersten jüdischen Krieg, 66 bis 70. Das haben die Leute da noch mitgekriegt. Oder in Vers 5, 4 und 5 da von der Verwirrung, viele werden euch verwirren, falsche Christuses aufstehen. In Apostelgeschichte 5 können wir lesen, Apostelgeschichte 8, von Teudas, von Judas, von Simon, die genau so aufgetreten sind. Oder bei den Kriegen und Kriegsgefahr drohen. Im Jahr 48 gab es in Judäa in der Landschaft eine Auseinandersetzung mit 20.000 Toten. Und damals gab es ja noch gar nicht so viele Leute insgesamt auf der Welt. Also da waren 20.000 schon eine riesige Menge. Oder eben auch dieser jüdische Krieg, 66 bis 70. Oder die Hungersnöte. Auch da kann man in Apostelgeschichte 11 nachlesen, dass da eine Hungersnot war, 44 bis 46 unter dem Kaiser Claudius. Oder auch die Erdbeben. Da habe ich jetzt keinen biblischen Bericht, aber ich habe gelesen, dass im Jahr 61 in Kleinasien, 67 in Rom, 76 auf Zypern Erdbeben gewesen sind. Also, es ist wirklich so, was Jesus hier sagt, so allgemein, hat schon seit dem ersten Jahrhundert die Christen getroffen. Die haben gemerkt, ja, das stimmt, was Jesus sagt. Ich erlebe das ja. Und wir heute im 21. Jahrhundert, wir müssen uns auch eingestehen, ja, Mensch, das stimmt ja, was Jesus sagt. Das ist wirklich so. Und genau ist es. Also, das hängt damit zusammen, dass Jesus ja extra sagt, das, was ich ankündige, ist erst der Anfang. So wie die ersten Wehen eine Geburt. Und es wird sich immer wiederholen. Auch Christenverfolgung gab es auch schon im ersten Jahrhundert bis heute. Und zwischendurch auch immer. Und es ist ja so, dass, was Jesus hier so sagt, heißt ja jetzt nicht, dass wir meinen könnten, aha, also alles Schlimme, was da so angekündigt wird in der Bibel, können wir abhaken, Haken dran machen, ist auch schon passiert. Ha, jetzt können wir wirklich uns zur Ruhe setzen und uns freuen, dass sowas nie mehr Schlimmes vorkommt und irgendwie kommt es der neue Himmel und wir gehen in ein goldenes Zeitalter. Nein, die ersten Wehen sind nur die ersten Wehen. Und es geht dann immer weiter. Und es wiederholt sich. Und es wird immer krasser. Aber es wird eben immer krasser, neuer. Und bis Jesus wiederkommt, werden wir all diese Sachen erleben, was er angekündigt hat, was schon im ersten Jahrhundert bis im 21. Jahrhundert passiert ist. Und ich habe sie überlegt, wieso macht es die Bibel? Wieso macht der Geist Gottes das so, dass es eben so allgemein ist und dass man jetzt nicht da drin stehen hat, zum Beispiel, wenn mal ein Land, was Russland genannt wird, dann ein anderes Land, was dann Ukraine heißt, angreife, dann ist es soweit. Hätte doch sein können. Warum macht Jesus es nicht? Macht er nicht. Und ich denke, das hat vielleicht so eine pädagogische Wirkung. Also ich sage das mal ehrlich, was Jesus bei mir bewirkt hat, das hilft mir, Jesus sehnsüchtig zu erwarten. Und ich sage euch ehrlich, da war ich lange Zeit ziemlich schlecht drin. Bis dahin, dass ich sogar Leute versuchte zu hindern, darüber so zu predigen und das als Botschaft weiterzugeben. So war ich. Und während der gleichen Zeit, wo wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht, ist mir zumindest, sage ich mal ganz ehrlich, jetzt nur von mir, ihr könnt euch das ja irgendwie in eure eigene zuschreiben oder auch nicht. Zur gleichen Zeitpunkt gab es ja genug Gotteskinder auf der Welt, die schon längst so weit waren, Jesus sehnsüchtig zu erwarten, weil es denen viel dreckiger ging, weil die aktuell das erlitten haben, was Jesus da ankündigt. Bloß ich in vielleicht dem bornierten Westen, wo alles sicher ist und wo wir denken, oh, das kriegen wir schon alles hin, brauchte so meine Nachhilfe. Und jetzt, wo so Kriegsgefahren, sag mal, die Auswirkungen ein bisschen spürbarer werden und nicht nur in fernen Erdteilen sind, da weckte der Geist Gottes in mir wirklich diese Lust und diese Freude und sah, Mensch, also tatsächlich, so viel Unheil gibt es auf der Welt, so viel Ungerechtigkeit. Da kann keiner, der es noch so gut meint, überhaupt dagegen ankommen, das irgendwie wieder gut zu machen. Es wird das Beste sein für alle Menschen, die 7, 8 Milliarden mittlerweile, die es auf der Welt gibt, wenn Jesus jetzt in 10 Minuten wiederkommen würde. Ich bin ganz ehrlich, also vor Corona und Ukraine-Krieg habe ich nicht so sehnsüchtig Jesus erwartet. Aber jetzt lebe ich in einer anderen Zeit oder komme in eine andere Zeit und mache mich so drauf gefasst, dass es irgendwie so eher mal nach Offenbarungsdrang sein riecht. Und dann ist das, finde ich, ganz gut, was meine Erwartung von Jesus angeht. Aber was Jesus sagt, will er ja nicht, dass wir dabei stehen bleiben bei diesem ersten Punkt. Es wird immer schlimmer. Sondern das Beste kommt ja noch. Und Jesus sagt es auch, dass sein Wort uns dazu auffordert, dass wir uns darauf freuen können, dass Jesus wiederkommen wird und dass ein Zeitalter, das jetzige Zeitalter, ablösen wird. Das jetzige Zeitalter ist natürlich auch insofern grandios, weil es das Zeitalter der Gnade ist, dass noch viele, viele Menschen hoffentlich sich bekehren und gerettet werden, indem sie die Wahrheit erkennen. Aber dass wir dann wirklich ein Zeitalter eintreten, was er schenkt, was wirklich ganz neu und anders und besser ist. Und es läuft etwas schief, wenn bei uns sowas läuft oder passiert, wie ich das eben lange so erlebt habe, was ich so gesagt habe hier ehrlich, dass wir uns irgendwie vor der Wiederkunft eher grausen und sagen, lieber nicht. Denn Jesus gebraucht das Bild von einer Hochzeit. Stellt euch mal vor, ein Brautpaar, die voll Angst und Schrecken ihre Hochzeit planen und sagen, oh, wie schrecklich das sein wird. Also das müssen wir jetzt durchziehen. Also hoffentlich überleben wir das. Und so, was wird das für ein Ehepaar sein? Und ich will euch da mal erinnern an das, was Jesus hier sagt. Ich habe gerade den Fokus gelegt auf die ersten Wehen. Da lernen wir natürlich, das sind die ersten Wehen und es gibt immer weitere Wehen. Aber die Hauptsache ist doch die Geburt. Das Ziel ist wichtiger als der Weg dahin. Als Mann habe ich natürlich leicht reden, das weiß ich. Weil ich ja nicht unsere Kinder zur Welt bringen musste und Wehen haben musste. Aber ich erinnere mich noch an die Geburt unserer Kinder, die Schwangerschaftszeiten. Also wir sprachen hauptsächlich darüber, dass wir ein Kind kriegen, dass unsere Familie größer wird, dass wir Leben weitergeben. Das war unser Ziel. Natürlich haben wir zwischendurch auch darüber gesprochen, dass hoffentlich die Geburt gut gelingt und erträglich wird für die Uli und so. Aber die Erwartungen richteten sich nicht so sehr auf die Wehen. Ah, die Wehen kommen, sondern das Kind wird geboren. Die Uli hat ein Kinderzimmer eingerichtet und hat nicht kiloweise Schmerztabletten gekauft. Und andere Leute haben auf unsere gute Hoffnung uns angesprochen und keine Beileidsbekundungen gegeben, was jetzt auf die Uli so alles zukommen wird. Also, so ist Jesus. Denken wir doch bei der Endzeit, bei seiner Wiederkunft daran, worauf das hinzielt, dass wir der Vollendung entgegengehen. Beflügeln wir einander, weil es drei richtig gute Gründe dafür gibt, dass wir uns auf die Geburt freuen und nicht so sehr fokussieren auf die Wehen. Also die Frauen hoffentlich dann genauso. Also die Gründe sind hoffentlich so stark, dass auch alle Frauen jetzt irgendwie sagen, auch werdende Mütter, wow, das wird wirklich auch eine tolle Sache. Also drei Gründe zur Freude auf Jesu Wiederkunft. Erstens ist die Anbetung Jesu. Wir beten Jesus dann mal so an, wie es ihm angemessen ist. Dass wir nicht nur versuchen, möglichst gute Musik zu machen oder die Worte zu finden, wie wir den Herrn preisen und ihm danken können, uns mit allen Begrenzungen zu machen, sondern dann werden wir vollkommen sein, dann wird Jesus endlich so angebetet werden und nicht nur qualitativ jetzt so von uns, sondern auch quantitativ, weil in dem Philipperbrief ja drin steht, dass alle Knie sich vor Jesus beugen müssen, auch diejenigen, die ihn verabscheut haben, die müssen zum Schluss Zähne knirschen, zumindest dann anerkennen, wow, das ist ja doch wahr, Jesus lebte und ich habe ihn nicht erkannt. Aber die Anbetung Jesu ist für mich ein ganz starker Grund, mich auf die Ewigkeit zu freuen, weil die Anbetung jetzt schon für mich so wichtig ist. Ein weiterer Grund zur Freude auf die Wiederkunft Jesu, mache ich einfach mal mit einem Bibelvers fest. So wartet, schreibt der Paulus an die Korinther, so wartet ihr zuversichtlich auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch bis ans Ende Festigkeit verleihen, sodass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus frei von jedem Tadel dasteht. Also unsere Vollkommenheit, alle Mangel, Fehler, die werden zu Ende sein. Unsere Persönlichkeitsentwicklung, unsere Heilung körperlich, mental, die Versöhnung mit unserer Vergangenheit, das ganze biografische Arbeiten, alles das wird abgeschlossen sein. Die Heiligung, nach der wir ja gejagt haben, nach Hebräerbrief, oder jedenfalls jagen sollten, die wird dann abgeschlossen sein. Und das macht Jesus. Jesus ist derjenige, der uns dann vollkommen macht, dass wir passen in die Herrlichkeit hin. Das ist genial. Und last not least, Schmerzen, Leid, Unrecht auf der Welt werden komplett aufhören. Das wird es nicht mehr geben. Das Böse hat dann keinen Platz mehr. Täglich geschieht wirklich so viel Unrecht auf der Welt, man kommt gar nicht dagegen an. Die Probleme wachsen, die werden nicht kleiner. Auch wenn UN-Gremien oder Konferenzen und Gruppen sowas wirklich ehrlich mit tollen Absichten sich da alle möglichen Hirne zermartern, wie das überwunden werden kann. Das Beste kommt. Der Beste kommt. Das ist es. Und deswegen zum Schluss noch, wie können wir hoffen? Wie geht es? Ich habe ja hingeschrieben, Freude macht Jesu Wiederkunft erfreulicher. Dass die Endzeitkatastrophen ein bisschen ihren Schrecken verlieren und dass wir die Wiederkunft Christi erfreulicher finden als das, was damit verbunden ist mit den schrecklichen Sachen. Und ich sage euch, die Vorfreude auf seine Wiederkunft hängt von unserer gegenwärtigen Freude an Jesus ab. Wer sich jetzt nicht über Jesus freut, wird sich auch nicht auf Jesus freuen, wenn er kommt. Zum Beispiel, wenn man am Tisch sitzt und das Tischgedeck ansieht und dann sieht man da so einen Löffel oben am Teller liegen, so einen kleinen Löffel, dann weiß man, aha, es gibt Nachtisch. Freuen tun sich die, die Süßspeisen lieben. Die anderen nehmen das zur Kenntnis. Das wird so sein, der Kellner wird das bringen. Aber andere freuen sich schon. Die Freude an Jesus wächst, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was er alles für uns vollbracht hat. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir so zum Lob, zum Dank einladen beim Beten, ihm immer wieder zu danken, dass er unsere Schuld weggenommen hat, dass er als Lamm Gottes meine ganze Schuld, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ja sogar die, die ich in der Zukunft noch tun werde, dass er die schon vergeben hat am Kreuz. Er muss nicht extra vom Himmel wieder ans Kreuz steigen und sich nochmal kreuzigen lassen. Er hat das alles komplett gemacht. Er hat sogar die Welt versöhnt mit Gott. Und deswegen rufen wir ja auch zu allen Leuten, Mensch, lasst euch doch versöhnen mit Gott, seid doch nicht blöd. Deswegen, das hilft wirklich, diese Freude an Jesus zu wachsen, die Liebesbeziehung zu pflegen. Dass wir, was wir in der Vision mit dem biblischen Bild Weinstock und Rebe eingefangen haben, dass wir einfach abhängen können am Weinstock. Und dann kriegen wir das, was wir brauchen. Die Verbindung zu Jesus pflegen, anbeten, danken und so. Also einmal das, die Freude wecken. Und das Zweite, wie können wir hoffen, keine Ablenkung durch Versuche, die in der Endzeitreden genannten Zeichen auf aktuelle Ereignisse zu beziehen. Also das ist vielleicht spannend und es gibt ja vielleicht genug auch Anlässe, mehr oder weniger glaubwürdige Verschwörungstheorien oder was, dass man sagen, okay, so und so und so ist es vielleicht gewesen und so, da wird es noch sein. Aber lass uns davon nicht ablenken. Vielleicht, wer das Spaß hat und vielleicht so einen Nervenkitzel braucht, kann das ja meinetwegen machen und schadet ja vielleicht nichts. Aber die Ablenkung dadurch, wenn die von Jesus weggeht, dass wir die Freude an Jesus womöglich verlieren, ist dann wirklich schädlich. Jesus hat, wie gesagt, extra das ungenau gelassen. Der Heilige Geist hätte doch locker Johannes in der Offenbarung doch diktieren können, was weiß ich jetzt zum Beispiel, Russland gegen Ukraine oder keine Ahnung was, was er dann irgendwie noch machen würde. Also hat er aber nicht gemacht. Das ist ganz extra so. Und deswegen, das wäre ein Ablenkungsmanöver, wenn wir uns da wirklich zu reinsteigern. Viel wichtiger ist Jesus ja, dass wir zwei Anliegen von ihm aufgreifen. Denn in dieser langen Endzeitrede, die zwei Kapitel immerhin umfasst, sind anderthalb Kapitel Gleichnisse. Und diese Gleichnisse, die behandeln zwei Themen. Gleichnisse sind ja ausgedachte Geschichten von Jesus, Beispiele sozusagen aus dem damaligen täglichen Leben, womit er was deutlich machen will, was die Leute wissen sollten, tun sollten. Und da sind zwei Sachen wichtig. Einmal, seid wachsam. Wachsam und treu die Verbindung mit Jesus halten. Jesus will vor allem, dass wir an ihm festhalten. Das macht er da in der Endzeitrede deutlich, an verschiedenen Gleichnissen, dass wir wirklich aufpassen und nicht einschlafen. Das Schöne ist, dass Jesus sich mit uns auf ewig verbunden hat. Und wenn wir diese Erwartung wach halten, Jesus wartet auf mich, da will ich ihn nicht im Regen stehen lassen und sonst wo in der Welt rumspazieren, sondern bei ihm bleiben. Und dieses Wachsamsein, dass ich die Beziehung zu Jesus pflege und sehe, wie kann ich ihm gefallen? Das ist alles andere als fehlerfreier Perfektionismus oder Angst, oh, hoffentlich passiert mir ja keine Sünde mehr. Vor Sünde hat Jesus keine Angst, der ist doch mit seiner Vergebung stark, dass wir das immer wieder bereinigen. Dass wir wissen, okay, wir können hinfallen, aber wie gesagt, gibt's ja, als Königskind fällt mir hin, steht dann wieder auf, rückt die Krone gerade, ich bin Gottes Kind, Alter, und geht weiter, hinter Jesus her, die Nachfolge. Und dann das Zweite, keine Ablenkung durch irgendwelche Versuche, die Endzeitzeichen zu terminieren. Einsatz für die Welt. Auch das macht Jesus in der Endzeitrede deutlich mit Gleichnissen. Dass er sagt, Mensch, das ist mir wesentlich. In meinem Namen sollt ihr euch für Ausländer, für Gefangene, für Hungernde einsetzen, für die Armen, für die Ausgegrenzten. Tut was, dass ihr meine Liebe transportiert. Da will ich erinnern, so vor 5 Wochen hatten wir ja diesen Gottesdienst für Freiheit, so diese gegen Sklaverei, die IJM. Da hatten wir einige Anregungen gekriegt dazu. Okay, also, die Ewigkeit ist 1000-mal schöner, als die Endzeitkatastrophen schrecklich sind. Davon bin ich überzeugt. Ich will lernen, die Endzeitkatastrophen ernster zu nehmen oder aktueller zu nehmen oder wie man das nennen will, also dass es jetzt näher rankommen kann. Aber dass wir auf jeden Fall wissen, das Schönste ist der Schönste. Das Beste ist der Beste. Und den kennen wir. Und der kommt uns entgegen. Und der erwartet uns schon. Ja, der bereitet uns schon, der deckt schon mal den Tisch für uns, der macht das Bett für uns, dass wir schon ein frisch bezogenes Bett kriegen, das Apartment, wo wir da einziehen können. Und so, das macht Jesus. Und darauf können wir uns freuen. Komme, was kommen will. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Beste und der Schönste bist und der Gewaltigste, der Liebevollste, der Gnädigste. Dass du auch deinen Weg mit mir gegangen bist, auch wenn das ja über lange Jahre so kümmerlich war, als ich dich gar nicht gerne erwartet habe. Und danke, dass du mir jetzt aufhilfst, auch wenn du da so Zeichen der Zeit benutzt. Herr, ich bete dich an als Herrn über die Welt, Und dass nichts, was passiert, ohne dich passiert. Und dass du auf mich wartest und ich dir entgegengehe. Und nicht nur ich allein, sondern hier alle Geschwister, die mit mir unterwegs sind, die mich ermutigen und helfen, zurechtbringen. Und auch deine weltweite Gemeinde, die vielleicht schon viel mehr sich danach sehnt, dass du bald wiederkommen wirst. Bitte mach du in unserem Herzen die Freude und die Hoffnung wach, die du für uns wichtig findest, bis dass du wiederkommst. Amen.